Vielleicht könnt ihr euch auch noch erinnern, vor einem Jahr, da hat unser aller Heimatminister Horst Seehofer das sogenannte Heimatministerium ausgerufen. Und jetzt, passend zum ersten Geburtstag, erscheint ein Sammelband »Eure Heimat ist unser Albtraum«. Herausgegeben haben ihn die Journalistinnen Hengame Yagubifara und Fatma Aydemir. Es ist ein Essayband und in dem schreiben jede Menge Autorinnen darüber, wie es ist, in Deutschland zu leben und trotzdem immer wieder ausgegrenzt zu werden, weil sie nicht weiß genug sind, nicht christlich oder einfach irgendwie anders. Mit Hengame habe ich darüber gesprochen, warum der Heimatbegriff völkisch ist und in die Tonne gehört und ob denn jetzt eigentlich alle weißen Männer wie ich ein Problem sind. Mein Name ist Lukas und Rika, viel Spaß mit Dissens.
Dissens, der Podcast für linke Gesellschaftskritik.
Hengame, schön, dass du dabei bist beim Dissens-Podcast. Du hast gerade ein Buch mit Fatma Aydemir herausgegeben. Eure Heimat ist unser Albtraum. Was sind das für Autorinnen, die ihr da versammelt und was haben die gemeinsam?
Also es sind verschiedene jüdische, migrantische, schwarze Autorinnen of Color, die eine Gemeinsamkeit haben, und zwar, dass sie sich selbst in ihrer Arbeit oft auch so als Ausgangspunkt machen. Also, dass es sozusagen nicht so eine vermeintlich neutrale Perspektive ist, die es ohnehin nicht gibt, sondern dass es dann immer antirassistische, anti-antisemitische oder andersrum schwarze Literatur, postmigrantische Literatur ist. In den unterschiedlichen Essays gibt es jeweils Schlagwörter, wie zum Beispiel Essen, Sex oder Arbeit, die dann sozusagen aus einer antirassistischen und anti-antisemitischen Perspektive aufgerollt werden. Also was bedeutet es zum Beispiel, als Migrantin zu arbeiten, wenn die Großeltern als GastarbeiterInnen, als sogenannte GastarbeiterInnen nach Deutschland gekommen sind.
Im Vergleich zu Menschen wie mir selbst, die weiß sind und der Mehrheitsgesellschaft anhören und möglicherweise nicht Erfahrungen machen wie Menschen, die jetzt in dem Buch schreiben.
Eine weiße Perspektive wird ja immer als der Ausgangspunkt betrachtet, sozusagen das Neutrale, und alles, was in diesen Lebensrealitäten vorkommt, ist dann die Norm. Und alles, was da nicht drin vorkommt, ist auch nicht sichtbar. Da wird dann nicht drüber gesprochen.
Also geht es euch um ein Sichtbarmachen, ne?
Es geht uns um ein Sichtbarmachen. Es geht uns aber auch darum, dass man diese Realitäten aufschreibt. Es ist auch eine Art von Zeitdokument. Es wird ja zum Beispiel, wenn es um die Shoah geht, immer so getan, als hätte niemand von nix gewusst. Und ich will jetzt nichts heraufbeschwören, aber wenn es jetzt in 60 Jahren wieder heißen sollte, von dem sogenannten Rechtsruck in Deutschland haben wir nichts gewusst oder so schlimm war das gar nicht, wie behauptet wird, dann gibt's irgendwie so dieses Buch, wo drin steht, okay, 2019 ist es erschienen und
wir haben es euch gesagt.
Und wir haben es euch gesagt. Und es ist sowohl für die Leute, die betroffen sind, als auch für die, die nicht betroffen sind, irgendwie so ein Dialogangebot. Also die Leute, die die ähnlichen Erfahrungen haben, fühlen sich weniger alleine, weil sie wissen, okay, es kommt bei voll vielen vor und endlich redet mal jemand drüber. Und dann gibt's natürlich Leute, die sich vielleicht auf der anderen Seite erwischen und sagen, ah, scheiße, das und das habe ich mal gemacht, aber jetzt weiß ich, es ist nicht so der coole Move. Vielleicht mache ich es nicht nochmal.
Weil du gerade gesagt hast, die betroffen sind und die, die nicht betroffen sind, gibt ja den schönen Spruch, gemeint sind wir alle, ne? Zum Beispiel bei rassistischen Attacken. Und natürlich bin ich überhaupt nicht von rassistischer Gewalt betroffen, wie jetzt jemand wie du, aber betrifft mich auch indirekt, weil ich nicht in der Welt leben möchte und in der Gesellschaft, die sowas zulässt. Ja? Von daher auch, wie du schon sagtest, wahrscheinlich euer Buch auch gemeint für Leute wie mich und Hörerinnen und Hörer, die jetzt eher äußerlich und sonst wie der Mehrheitsgesellschaft angehören, sich solidarisch vielleicht zu zeigen und da vielleicht dann Perspektiven mitzunehmen aus diesem Buch.
Total, also man kann sich aussuchen, ob man dieses Heimatkonzept von Horst Seehofer oder Heimat generell, was da super völkisch einfach besetzt ist in Deutschland, schon immer, finde ich das jetzt gut oder nicht? Und entsprechend kann ich mich positionieren. Es geht nicht um ein identitäres Wir und ein identitäres Ihr. Denn auch nicht jede Person, die weiß ist, hat Bock auf das, was irgendwie Horst Seehofers Vision ist.
Genau, ich wollte dich gerade fragen, was wie ihr den Titel meint, aber das hast du jetzt schon ein bisschen ausgeführt. Also mit eure meint ihr nicht irgendwie partout die gesamte weiße Mehrheitsgesellschaft, sondern es geht um politische Haltung und politischen Standpunkt und wie man sich darin verortet.
Ja, genau. Also wir spielen natürlich auch ein bisschen damit, denn wenn man es als erstes liest und das Buch noch nicht kennt, denkt man wahrscheinlich, es geht nur um weiße Mehrheitsgesellschaft versus alle anderen. Aber das provoziert ja auch und dann liest man's und sieht, ah, okay, irgendwie habe ich immer noch eine Freiheit, irgendwie mich zu positionieren in dem Ganzen. Es ist nicht in Stein gemeißelt, wer jetzt für Freiheit sozusagen kämpft und wer nicht.
Wie erlebst du denn gerade eigentlich den Rechtsruck in Deutschland?
Es gibt immer mehr Straßenangriffe auf Menschen, die irgendwie nicht als weiß und deutsch gelesen werden. Selbst in Berlin, wo man denken würde, hier ist es vielleicht noch so mit am sichersten.
Fühlen sich da Leute, die zu Gewalt greifen, irgendwie in einem gesellschaftlichen Kontext ermächtigt oder sind das irgendwie Einzelfälle und Einzelpersonen?
Es sind auf gar keinen Fall Einzelfälle. Ich denke, wenn es einen Innenminister gibt, der sagt, ich wäre auch in Chemnitz mitgelaufen und es irgendwie eine AfD im Bundestag gibt, die sich respektlos Shoah-Überlebenden gegenüber verhält, die ständig rassistische Sprüche raushaut, dann ist das eine Legitimation.
Für die Leute, die sich dann irgendwie als die Straßenvorkämpfer wahrnehmen, ne?
Genau, die denken, die kämpfen jetzt so für die Gerechtigkeit oder irgendwie so eine neue Welle oder so und denken, dass sie dann irgendwie auch nur sozusagen das in die Praxis umsetzen, was Leute im Bundestag nur theoretisch sagen. So.
Hast du eigentlich schon mal einen Albtraum gehabt irgendwie von dem Deutschland, was du irgendwie beschrieben hast, wenn wir nichts tun gegen den Rechtsruck, was vielleicht passieren könnte?
Ich erinnere mich jetzt nicht direkt daran, dass ich im klassischen Sinne einen Albtraum darüber hatte. Aber ich denke schon extrem viel darüber nach, ja, wenn ich wach bin. Fast jede Person, die in Deutschland lebt und von Rassismus oder Antisemitismus betroffen ist und sich irgendwie anschaut, wie das Klima sich auch so gewandelt hat in den letzten 2-3 Jahren, hat mindestens schon einmal drüber nachgedacht, wohin würde ich denn überhaupt auswandern können, wenn überhaupt und so. Und ich finde, das ist schon sehr bezeichnend.
Ja, wir hatten zuletzt hier im Dissens-Podcast Juna Grossmann zu Gast, eine jüdische Autorin, und die hat ein Buch geschrieben, Schon Zeit vorbei, und da thematisiert sie auch ihre Angst davor, was sein könnte in Deutschland, und schreibt, dass sie auf gepackten Koffern sitzt. Und das macht einen schon echt traurig, wenn man solche Zeilen liest, ne? Dass Leute sich so unsicher fühlen, dass sie mit dem Gedanken spielen, auszuwandern. Hast du das auch schon gehabt? Also ich meine, du bist ja selbst auch ganz schön im Mittelpunkt von rechtem Hass, vor allem rechtem Hass im Netz.
Ja, klar habe ich drüber nachgedacht. Das Ding ist, mir sagen ja Rechte die ganze Zeit, geh zurück in deine Heimat. Dann denke ich so, wenn ich sowas wie eine Heimat habe, dann ist es irgendwie auch Deutschland, weil ich bin hier geboren, hier aufgewachsen. Ja. Also ich will diesen rassistischen Wunsch will ich dann auch nicht nachgehen, ne? Man will den dann doch auf dem Nacken sitzen bleiben, dass man sagt, so, ich gehe nirgendwo hin. Entweder du akzeptierst es oder du kannst irgendwo hingehen.
Wollte ich gerade fragen, ne? Liest du den Heimatbegriff? Also du hast jetzt gerade gesagt, ne, den Rechten nicht nachgeben. Deutschland ist auch deine Heimat, ne? Du bist in Kiel geboren. Mhm. Hast du auch irgendwie einen positiven Begriff von Heimat? Und was ist das dann?
Für mich steht Heimat eher so in Assoziation mit NPD, die Soziale Heimatpartei, oder der Thüringer Heimatschutz oder eben das Heimatministerium. Oder auch irgendwie die Art und Weise, wie Heimat im Nationalsozialismus thematisiert wurde. Deswegen ist dieser Begriff für mich, so wie zum Beispiel für andere Leute der Begriff Lügenpresse oder so, einfach klar rechts geprägt. Mhm. Ich denke, wenn es für mich irgendwie einen positiven Bezug geben kann, dann eher mit dem Begriff Zuhause. Mhm. Denn Zuhause, das kann sonst wo sein, ne? Das kann auf der Tanzfläche sein, das kann auf der Couch von meiner besten Freundin sein. Das kann irgendwie diese Community sein. Das kann irgendwie die Küche meiner Eltern sein und so weiter.
Ja.
Das Ding ist ja auch mit Heimat, es ist ein Sehnsuchtsort. Also du kannst auf die Straße gehen, egal ob vor meiner oder deiner Haustür, fünf verschiedene Leute fragen, was bedeutet Heimat für dich? Jeder wird was Unterschiedliches sagen. Also Heimat ist sowas total Abstraktes und deswegen ist es auch so absurd, dass es ein Heimatministerium gibt, weil ein Ministerium ist dafür da, um Dinge zu verwalten. Wie willst du Heimat verwalten? Wie willst du einen Fantasieort verwalten? Weißt du, wie ich meine?
Es geht wahrscheinlich einher mit diesen rassistischen Mehrheitsdiskursen von Leitkultur auch, ne? Und das sind natürlich auch Diskurse, die vereinnahmt sind. Ihr habt ja zum Beispiel Max Czolek bei euch im Buch und der mit Desintegriert euch ja drüber geschrieben hat, wie die jüdische Perspektive zum Teil vereinnahmt wird, ne? In einem antimuslimischen Rassismus so. Also wenn es darum geht, irgendwie so ein christlich-jüdisches Abendland zu definieren, wo doch die Deutschen vor ein paar Jahren noch 6 Millionen Juden umgebracht haben, ne?
Ja, das ist total absurd. Also das Ding mit solchen Allianzen oder vermeintlichen Allianzen, die konstruiert werden, ist, dass sie nur temporär sein können, weil sobald das Feindbild Muslime beseitigt ist, wird es ein neues brauchen. Und es macht ja auch unsichtbar, dass es auch muslimische Leute hin oder her total viel Antisemitismus in Deutschland gibt.
Ja.
Also das ist ja nicht mit der Shoah abgelegt worden, sondern ist einfach eine Kontinuität. Deswegen ist der Begriff christlich-jüdisches Abendland ist zynisch.
Ich möchte an dieser Stelle kurz allen Menschen danken, die Dissens unterstützen. Vielen Dank für eure Fördermitgliedschaften. Ihr macht Dissens möglich. Aber wir brauchen mehr Menschen, die sich solidarisch zeigen und die dazu beitragen, dass wir gute Ideen für alle senden können. Wenn dir also Dissens gefällt und du möchtest, dass es diesen Podcast weiterhin gibt, dann werde doch auch Fördermitglied. Helfen kannst du uns schon mit 2 Euro im Monat. Alle Infos hierzu gibt's auf unserer Internetseite dissenspodcast.de, der Link auch in den Shownotes. Als Mitglied tust du nicht nur was Gutes, sondern es winken auch Bonusinhalte. Du bekommst jede Woche einen Newsletter, mit dem wir dich auf dem Laufenden halten und du nimmst an Verlosungen teil. Denn auch diese Folge verlosen wir wieder ein Buch und zwar das von Fatma und Hengame, Eure Heimat ist unser Albtraum. Und wir verlosen das unter allen Mitgliedern von Dissens oder denen, die es bis zur nächsten Woche werden. Werd also Mitglied, zum Start von Dissens kannst du 30 Tage kostenlos reinschnuppern. Ihr hört den Dissens-Podcast, zu Gast ist Hengame Yagubi Farah, Journalistin aus Berlin.
Es gibt ja Leute, die sagen, auch auf der linken Seite, wir sollten den Begriff Heimat nicht den Rechten überlassen. Ja, ich nenne jetzt mal zum Beispiel Cem Özdemir und die einen inklusiven Heimatbegriff eben propagieren, ne? Wo halt gesagt wird, okay, die vielen sind hier in Deutschland zu Hause. Was hältst du davon? Also ich habe jetzt schon so ein bisschen rausgehört, das findest du auch nicht cool.
Ich sag's, wie es ist. Meinetwegen können Rechte den Heimatbegriff behalten. Es war schon immer ihr Begriff. Man muss da jetzt nichts irgendwie von links aneignen. Ich denke, das verbaut eigentlich so die Chance, dass man gemeinsam gegen Heimat vorgeht oder sozusagen gegen diese Heimatfantasie. Wir haben jetzt 100 Leute, die den Heimatbegriff schlecht finden, die gegen diese rassistische Heimat sind. Wenn jetzt davon nochmal die Hälfte sagt, okay, aber wir wollen eine inklusive Heimat gestalten, dann reihen sie sich in irgend so ein Dazwischen ein, was es noch schwieriger macht, irgendwie diesen Rassismus und diesen Antisemitismus zu bekämpfen.
Du hast vorhin schon auf die historischen Ursprünge des Begriffs Heimat ja angespielt. Kannst du da unsere HörerInnen mal aufklären, wo kommt der Begriff gerade im deutschen Kontext her?
Also in Mitus Daniels Text steht zum Beispiel, was die Grenzen nach außen sind, ist ja die Nation. Und was die Grenzen nach innen sind, ist Heimat. Also sozusagen innerhalb des Landes zu gucken, wer gehört wirklich dazu. Heimat war ein Kampfbegriff im Nationalsozialismus. Dann hat sich die NPD als soziale Heimatpartei gegründet. Dann gab es irgendwie den Thüringer Heimatschutz, aus dem der NSU entsprungen ist. Das sind jetzt einfach dreimal rechte Beispiele. Und das zeigt einfach, wessen Sehnsuchtsort Heimat auch war, denn es war nicht für jeden immer so. Also nicht jeder Mensch in Deutschland träumt von Heimat, sondern es sind vor allem Rechte, die das tun. Also in Deutschland gab es irgendwie nie den Anspruch, dass man sagt, alle Leute sind hier gleich. Es gab schon immer so eine Hierarchisierung von, wer ist wirklich schützenswert, wen binden wir wirklich in die Rechte ein? Ich meine, wenn wir uns anschauen, wie viele Leute sind von dem Wahlrecht ausgeschlossen, das sind super viele Leute, die seit Jahrzehnten hier wohnen, aber keinen deutschen Pass haben, aber trotzdem irgendwie das Land mitgestalten, oder super viele Leute, die eine Behinderung haben und trotzdem nicht wählen dürfen.
Ich würde sagen, im Grundgesetz steht der Anspruch schon drin, recht deutlich, aber es ist halt eine Frage der politischen Machtverhältnisse, ne, wie es dann auch ausgelegt und interpretiert wird.
Ja, na klar, das Grundgesetz bietet ein Gerüst, was aber eben nicht eingehalten wird.
Lass uns mal über den Rassismus in Deutschland reden. Kannst du mal beschreiben, wie erlebst du das, du selbst im Alltag?
Immer wenn ich so gefragt werde, wie würdest du den Rassismus beschreiben, ist das so schwer zu greifen, weil es in allen möglichen Aspekten da ist. Mal subtiler, mal nicht so subtil. Zum Beispiel für viele Leute fängt Antisemitismus bei einer brennenden Synagoge und Rassismus bei einer erschossenen schwarzen Person an. Und dabei geht es schon viel früher los. Diese ganzen Mikroaggressionen werden dann viele eher so als blöde Sprüche oder Fauxpas oder so. Leute, die keinen Rassismus erfahren, denken dann vielleicht nicht drüber nach, dass es irgendwie so eine Möglichkeit ist, dass man bei Wohnungsbesichtigungen oder Bewerbungen für Jobs nie eine Rückmeldung kriegt, einfach aufgrund des Namens. Oder dass Leute irgendwie ihre Handtaschen festhalten, weil man an ihnen vorbeiläuft. Mhm. Oder dass Leute sich in der U-Bahn umsetzen, weil man sich neben sie gesetzt hat.
Sind die Leute dann eigentlich, die das machen, sind die einfach blöd und Rassisten? Oder sind das Strukturen und Institutionen? Und ist das irgendwie ein Komplex, der die Leute auch dann von Kindesbein an so sozialisiert, dass sie dann diese mentalen Strukturen und diese Denkmuster haben, dass sie, wenn sie eine Person schwarzer Hautfarbe sehen, dass sie dann irgendwie ihre Handtasche festhalten?
Also es geht gar nicht darum, irgendwie, dass Rassismus und Antisemitismus individuelles Scheitern oder sowas sind, sondern es gibt Strukturen und Institutionen und man wächst so auf. Man wird einfach als weiße Person mit weißen Privilegien sozialisiert und irgendwie mit gewissen Selbstverständlichkeiten. Zum Beispiel, dass man ein Recht auf Dinge hat, die für andere Leute eben nicht selbstverständlich sind. Und so bewegt man sich durch die Welt und dann gibt's natürlich so bewusste wie unterbewusste Stereotype, die festhängen. Aber es gibt trotzdem auch eine individuelle Verantwortung von Leuten, sich über Rassismus und Antisemitismus zu informieren und das wieder zu verlernen. Nur weil es die Strukturen und die Institutionen sind, die irgendwie eine große Rolle spielen, heißt nicht, dass man als einzelne Person komplett aus der Verantwortung raus ist, denn Menschen bilden ja die Strukturen.
Aber dennoch, wir erleben ja, dass Rassismus irgendwie ein Tabuwort ist. Man spricht dann lieber von Fremdenfeindlichkeit und macht damit dann irgendwie die Leute, die möglicherweise schon ein ganzes Leben lang hier leben, auch wieder irgendwie zu Fremden. Wie erlebst du das? Wieso tut sich die Gesellschaft so schwer, die Dinge beim Namen zu nennen? Ist das irgendwie, um machtvolle Strukturen dann auch nicht anpacken zu müssen? Oder wo kommt das her?
Das kann ein Grund sein. Ein anderer Grund kann auch sein, dass viele Leute gar nicht richtig checken, was Rassismus bedeutet. Also die denken, Rassismus ist so Apartheidssystem in Südafrika. Aber Rassismus ist nicht Pegida, das ist dann Islamophobie, als ob es so eine Angst vor dem Islam gibt, so, ne? Und nicht antimuslimischen Rassismus, so Hass auf Muslime, Musliminnen. Indem man das Wort Rassismus nicht in den Mund nimmt, macht man das Ganze auch irgendwie zu so einem Gefühlsding, also Fremdenfeindlichkeit. Wann nimmst du denn niemanden als fremd wahr? Also das ist dann auch so wiederum sehr vage. Einerseits, weil man eben Leute, die hier schon ihr Leben lang leben, zu Fremden macht. Andererseits geht es ja nicht um Fremde. Also es richtet sich ja nicht gegen schwedische Touristen oder gegen weiße US-AmerikanerInnen, die hier als Expats leben oder so. Sondern es ist ja rassistisch. Leute haben Angst davor, sich mit Rassismus auseinanderzusetzen, weil wenn es Leute gibt, die von Rassismus betroffen sind, gibt es auch Leute, die diesen Rassismus ausüben. Und das sind in der Regel weiße Leute. Und da muss man sich selber eingestehen, dass man Teil des Problems ist. Und dann verlieren Leute irgendwie den Bock drauf, was zu machen dagegen.
Wobei es ja auch Rassismus innerhalb migrantischer Communities gibt. Also das ist wahrscheinlich ein sehr vielschichtiges Problem, aber ich würde dir recht geben, dass die Hauptverantwortung und auch die Verantwortung dabei, sich damit zu beschäftigen, vor allem bei Menschen wie mir liegt.
Voll, es gibt auf jeden Fall auch Rassismus in migrantischen Communities. Es gibt Rassismus, der sich zum Beispiel konkret gegen schwarze Menschen richtet, von allen Leuten, die nicht schwarz sind, aber vielleicht auch nicht weiß sind. Ja. Oder es gibt Rassismus gegen KurdInnen oder eben Colorism, also dass so Hautfarben hierarchisiert werden und ganz oben sind die helleren Töne und unten die dunkleren Töne. Also es gibt definitiv sehr viel Rassismus, der nicht nur von weißen Menschen ausgeht. Aber das Ding ist, dass die Weißen sind in der Machtposition. Also das ist sozusagen die Hauptbaustelle gerade. Das heißt nicht, dass alle anderen sich nicht mit ihrem Rassismus auseinandersetzen müssen.
Ich glaube, dass soziale Aspekte, glaube ich, eine wichtige Rolle spielen könnten, wenn man Menschen gemeinsam mobilisiert gegen ein Problem wie Rassismus. Also es gibt auch den Arbeiter, der nicht in der machtvollen Position ist und der trotzdem möglicherweise sehr rassistisch ist, ne? Aber in der Mobilisierung würde es, glaube ich, helfen, mehr über die Strukturen zu sprechen und weg von den Individuen zu kommen. Was, glaube ich, einen Fokus darauf schafft, wie wir es gemeinsam schaffen können, irgendwie Institutionen, Strukturen und auch eben am Ende mentale Strukturen zu verändern und Rassismus zu überwinden in dem Prozess.
Ja, also ich denke, man muss einfach auch gucken, dass man Rassismus nicht auf eine soziale Klasse oder so reduziert, weil das dann zum Beispiel auch unsichtbar macht, dass super viele reiche Leute die AfD wählen. Also das Problem, was ich auch mit diesem Beispiel des weißen Arbeiters habe, ist, dass der immer so dafür instrumentalisiert wird, dass es Rassismus gibt, dass es Sexismus gibt, dass es Transfeindlichkeit gibt und so weiter, als ob ArbeiterInnen selber nicht irgendwie von Rassismus betroffen sein könnten oder trans sein könnten. Da, wo ich aufgewachsen bin, in dem Viertel, bis ich so 10 war, waren sehr viele ArbeiterInnen und sehr viele davon waren migrantisch und sehr viele davon waren weiß. Und da hatte ich das Gefühl, dass es im Vergleich zu meiner weißen Schule, die eher so mittelständisch war, weniger Rassismus gab unter den Kindern, weil man da einfach auch mit einer gewissen Normalität aufwächst. Genau deswegen denke ich immer so, ist auch irgendwie problematisch, wenn Leute sagen, wenn man über Rassismus redet oder Transfeindlichkeit oder so, dann nimmt man die ganzen ArbeiterInnen nicht mit, als ob es nur so akademische Diskurse seien. Sie werden definitiv oft akademisch verhandelt, aufgrund dessen, wie Sachen formuliert werden. Aber das Problem oder die Debatte an sich ist nicht akademisch.
Weil du dich so offensiv und zum Teil auch polemisch mit dem Thema Rassismus befasst, wirst du im Netz gerne auch als Deutschlandhasser von den Rechten angefeindet. Trägst du diesen Titel eigentlich mit ein bisschen Stolz?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, es ist jetzt nicht unbedingt eine Beleidigung.
Ja, ich habe gesehen, dass die Rechten sind so aktiv, wenn es um dich geht und haben anscheinend so einen Spleen in Bezug auf deine Person, dass die antifeministische und rassistische Seite Wikimania oder wie man es auch immer ausspricht, dass der Artikel dort bei einer Google-Suche, wenn man deinen Namen eintippt, als erstes kommt noch vor Wikipedia, fand ich schon ein bisschen eindrücklich, dass sie da so wirklich so einen Spleen haben und sich auf dich eingeschossen haben.
Ja.
Auf den Allmann-Schreck, wie du auch gern benannt wirst, habe ich im positiven Sinne.
Ich meine, ich verbinde ja auch vieles, was irgendwie in deren Feindbild dabei ist, ne? Sie hassen Leute, die über Rassismus sprechen, über Gender sprechen, über Queerness sprechen. Dann bin ich auch noch dick. Also das ist so das perfekte Feindbild, weil es für sie sehr leicht ist, sich über mich lustig zu machen oder irgendwie mich zu verteufeln.
Und du beschreibst dich selbst ja auch als nicht binär, also nicht Mann, Frau. Mhm. Und das passt ja auch überhaupt nicht ins rechte Bild. Die wollen ja die mütterliche Hausfrau, die für das deutsche Volk Kinder wirft, ne, um irgendwie die Geburtenquote nach oben zu treiben. So, das ist, glaube ich, auch noch ein Faktor dieser Sexismus.
Total.
Wirst du eigentlich häufiger gefragt, ob du Mann oder Frau bist oder woher du kommst?
Ich denke, ich werde öfter gefragt, woher ich komme. Weil das zum Beispiel, wenn ich mich jetzt Leuten neu vorstelle, die mich gar nicht kennen, dann sage ich ja auch nicht direkt, ich bin nicht binär. Und ich werde dann meistens eher als Frau wahrgenommen, aufgrund dessen, wie ich mich präsentiere. Und dann ist für sie natürlich eher die spannende Frage, wo komme ich eigentlich wirklich her?
Und da sagst du dann Berlin oder Kiel, oder?
Ich sag meistens aus Norddeutschland oder je nachdem, wo ich gerade herkomme, von der Arbeit, vom Supermarkt.
Okay.
Also die Frage kannst du ja so unterschiedlich auslegen. Ich meine, du kannst es sogar auf Denkschulen irgendwie auslegen. Wo kommst du her? Irgendwie ja Frankfurter Schule oder eher so Sozialdekonstruktivismus und so.
Ja.
Oder man kann auch sagen, irgendwie, ich komme irgendwie aus der Gebärmutter meiner Mutter. Da kannst du sagen, was du willst. Und damit spiele ich auch manchmal ein bisschen, weil ich die Frage einfach auch albern finde.
Ja, finde ich gut. Wie sind eigentlich gerade die Safranpreise im Iran?
Ich war seit ein paar Jahren nicht mehr da, aber es ist ja Inflation. Deswegen glaube ich, wenn du mit einem Euro reingehst, machst du einen guten Deal.
Ja, ich musste dich das fragen, weil du das ja in dem Buch als Beispiel bringst dafür, wie Menschen, die als anders gedeutet werden, als nicht deutsch, als nicht weiß, wie auch immer, oder die jüdisch sind, die gerne gefragt werden, was denn in Israel abgeht und was sie eigentlich davon halten. Und du wirst ja vielleicht auch gefragt, was im Iran abgeht, ne? Obwohl du damit nichts zu tun hast, dort nicht wählen kannst und hier sozialisiert und aufgewachsen bist, ne?
Total. Also vor allem, wenn man so überlegt, als ich Abi gemacht habe in meinem Jahrgang, die meisten Leute wussten nicht mal, wer Guido Westerwelle ist und der war damals Vizekanzler, so, ne? Dann wurde ich aber wiederum so richtig komplexe historische Fragen gefragt, die ich dann irgendwann auch beantworten konnte, weil man will ja auch irgendwie Antworten liefern. Also vor allem, wenn man dann irgendwie, wenn es Lehrer sind, die einen fragen und man will eine gute Note. Ja, es ist dann einfach weird, wovon dann ausgegangen wird, was du weißt und was dann andere alles nicht wissen müssen.
Noch so ein umkämpfter Begriff in Deutschland ist ja Integration. Wird immer eingefordert von den Leuten, dass sie sich integrieren sollen. Wie beobachtest du diese Debatten und ist das ein Begriff, von dem wir uns auch lösen sollten und eher Demokratie einfordern sollten?
Ja, ich glaube, Integration ist definitiv ein Begriff, den wir nicht mitnehmen sollten ins Jahr 2019. Das Ding ist einfach, die meisten weißen Deutschen integrieren sich nicht mal ins Grundgesetz. So schon beim ersten Artikel sind sie raus. Dann ist das Zweite auch so, man muss sich auch irgendwie gegenseitig entgegenkommen. Wenn es darum geht, irgendwie jeder macht was, um ein neues Miteinander zu finden, dann ist es eigentlich nur fair, dass beide Seiten an sich arbeiten, weil so perfekt ist sowieso niemand. Und so jetzt zum Beispiel was typisch deutsches, Pünktlichkeit, das schadet ja niemanden. Da wünsche ich mir manchmal auch von meinen Eltern, sie würden sich da mehr Mühe geben. Und dafür wäre das vielleicht ganz gut, wenn deutsche Leute, die uns besuchen und sehen, überall liegen ist Teppichboden, dass sie halt nicht mit Straßenschuhen reinlaufen, als wäre das eine Supermarkthalle. Und der dritte Punkt bei Integration ist für mich einfach auch so, wo soll ich mich eigentlich rein integrieren? Ne? Wenn ich jetzt so gucke, so das System Deutschland, integriere dich rein, das ist scheiße. Was soll ich mich in irgendwas rein integrieren, was ich nicht mag?
Ist das Team radikale Demokratie oder Luxury Communism? Ich bin dabei.
Ja.
Team Deutschland, no.
Ja.
Engami, warum ist es eigentlich rassistisch, wenn ich eine schwarze Person als die Hautfarbe als schokoladengleich bezeichne, aber nicht rassistisch, wenn ich eine weiße Person als Kartoffel bezeichne? Das wird dir ja gerne auch immer wieder vorgeworfen, dass du rassistisch gegen Deutsche bist.
Rassismus hat einfach auch mit Machtgefälle zu tun. Das heißt, wenn ich zu einer deutschen Person sage Kartoffel, dann kann es der Person eigentlich egal sein. sozusagen, Rassismus ist eine Summe aus Vorurteil und Struktur und Macht. Das ist genau der gleiche Grund, warum es keinen Sexismus gegen Männer gibt und keine Heterofeindlichkeit und keinen Hass auf Leute, die keine Behinderung haben. Es gibt halt irgendwie keine institutionelle Macht.
Wir müssten die Geschichte schon irgendwie um ein paar hundert Jahre zurückdrehen und die Kolonisierung müsste irgendwie andersrum verlaufen, ne?
Ja, also Margarete Stokowski hat in ihrer Kolumne sehr schön gesagt, es heißt nicht, dass es keinen Rassismus gegen Weiße geben kann. Es kann sie nur auf dieser Welt nicht geben. Und das finde ich ganz bezeichnend. Also, ne, wenn irgendwie Sachen anders gelaufen wären, klar. Anything goes, aber im Moment ist halt nicht so anything goes.
In deinem Essay, da können wir auch nochmal kurz drauf zu sprechen kommen, da geht es ja viel um Blicke. Mhm. Welche Rolle spielen Blicke beim Rassismus und bei der Markierung von Menschen als irgendwie zugehörig und nicht zugehörig?
Allein schon, dass man sozusagen als nicht weiße Person so hyper sichtbar ist und sich nicht in so einer Anonymität verstecken kann, das hat ja auch mit Blicken zu tun. Dieses angestarrt werden, dieses einfach auf dem Schirm von Leuten sein, ne? Wenn man irgendwie in Läden gibt, an wen kleben sich so Ladendetektive? Wer fällt da auf? Und Blicke haben eine ganz große Rolle, auch wenn es hinter Blicken steht ja auch Perspektive zum Beispiel. Wessen Perspektive lassen wir in den Vordergrund? Ne? Welche Perspektive bestimmt, wie wir über Sachen reden?
Aber wenn du jetzt so unterwegs bist, kannst du das eigentlich unterscheiden irgendwie? Oder fällt das auch schwer, ob jetzt ein Blick aggressiv oder ob jetzt ein Blick vielleicht auch einfach interessiert ist? Weil ich meine, du bist selbst eine sehr schöne und auch extravagante, was den Kleidungsstil angeht, extravagante Person. Wenn du mir jetzt hier bei uns im Süden der Republik in Konstanz, wenn du mir jetzt hier begegnen würdest, in Berlin fällst du wahrscheinlich weniger auf, aber wenn du mir hier begegnen würdest, dann würde ich dich interessiert und ja, ich hoffe doch dann, du würdest das als freundlichen Blick dann erfahren und nicht als einen aggressiven Blick.
Also das, finde ich, kann man meistens schon sehr gut unterscheiden. Es gibt Leute, die einen mit einem weichen Blick angucken und vielleicht anlächeln oder wohlwollend anschauen, und es gibt Leute, die gucken angeekelt oder murmeln sich so gegenseitig was zu oder lachen oder so. Also weißt du, das ist halt... Nee, ich flippe jetzt nicht jedes Mal, wenn mich jemand irgendwie in eine Sekunde zu lang anguckt.
Du betreibst einen Modeblog, Hengame, Queer Vanity. Um was geht es dir da? Erzähl da mal was.
Oh, ich habe so lange da nichts mehr gepostet, weil ich keine Zeit mehr hatte. Aber als ich den Blog vor 5 Jahren circa gegründet habe, ging es mir darum, dass die meisten, also ich interessiere mich voll für Mode, aber die meisten Modeblogs, die ich kenne, sprechen mich nicht an, weil es irgendwie voll hetero ist oder nur um schlanke Körper geht, und vor allem, weil auch so dieser soziokulturelle Blick auf Mode mir oft fehlt. Da geht es meistens dann eher so um Trends. Also was ist in, was ist out, das interessiert mich gar nicht so sehr. Mich interessiert eher so zum Beispiel so die körperpolitische Komponente. Was bedeutet es eigentlich, wenn eine Person, die so und so aussieht, die und diese Erfahrung hat, die und diese Geschichte hat, das und das anzieht? Oder was macht man dann irgendwie mit Mode als Empowerment-Strategie und so weiter? Deswegen geht es mir darum, einfach aus einer queeren, antirassistischen und körperpositiven Perspektive über Mode zu sprechen. Und dann geht es dann zum Beispiel auch darum, dass irgendwie so eine Deutschland-Kollektion von Dandy Diary problematisch ist und jetzt nicht unbedingt die Frage, ob jetzt Fischerhüte dieses Jahr in oder out sind.
Du bezeichnest dich selbst als Queer-Feministin. Für die Leute, die den Begriff jetzt vielleicht zum ersten Mal hören, was ist das und wie unterscheidet sich das jetzt von das, was man jetzt vielleicht eher den klassischen Feminismus nennen würde?
Queer-Feminismus bedeutet für mich, dass ich auch davon ausgehe, dass es mehr als nur Männer und Frauen gibt, dass meine Perspektive vor allem queere Lebensrealitäten in den Vordergrund stellt. Fallbeispiel, Hetero-Beziehung, man hat ein Kind, wer betreut wie viel das Kind? Das ist ja irgendwie so ein Thema, was in sehr vielen so mainstream-mäßigen Debatten irgendwie vorkommen, wenn es um Feminismus geht. Für mich ist es jetzt nicht eine irrelevante Frage grundsätzlich, aber es ist jetzt nicht die erste, die ich beantworten muss, sondern es geht dann eher um Transrealitäten, weil da queer drin steckt. Und queer hat für mich auch ein politisches Potenzial, was widerständig ist und was mehr oder weniger dann sozusagen linksradikal ist. Und Feminismus an sich ist ja teilweise sehr liberal oder sehr bürgerlich. Und das ist auch nicht mein Ausgangspunkt. Für mich bedeutet Queer-Feminismus, dass Fragen wie Polizeigewalt, Knastsystem oder Kapitalismus genauso feministische Themen sind oder wie auch Rassismus oder Antisemitismus oder Behindertenfeindlichkeit. Das ist alles für mich Teil feministischer Fragen.
Identitäten zu hinterfragen, angefangen mit der Geschlechterdifferenz Mann-Frau. Paradoxerweise hat ja die queere Kritik zu einer Vervielfältigung und vor allem, könnte man sagen, Individualisierung von Identitäten geführt. Leute sind dann muslimische, lesbische, körperpositive Feministinnen. Mhm. Kann das unter Umständen, wenn es zum Beispiel darum geht, Gemeinsamkeiten zu finden und auch gegen gemeinsame Unterdrückungsstrukturen vorzugehen, bei allen Unterschieden, klar, kann das auch ein Problem werden, diese Individualisierung und diese neue Art des Labelings, ja. Mhm. Und kann das identitär werden?
Das Problem ist nicht, dass Leute sich Identitäten geben, sondern das Problem ist, wie man dann damit umgeht. Also identitäre Label zu haben, wie zum Beispiel dick oder nicht weiß oder Person of Color oder Lesbe, das kann ja erstmal hilfreich sein in einem System, wo man ohnehin gelabelt wird, dass man auch irgendwie sich empowert und dass man zum Beispiel geschützte Räume schafft oder ein bisschen abgetrenntere Räume, um so ein bisschen Energie aufzudanken. Trotzdem ist es natürlich wichtig, dass man dann im Kampf zusammenkommt und dass man irgendwie so strategische Allianzen bilden kann. Das widerspricht sich meiner Meinung nach aber nicht mit Identitätspolitik. Oft wird irgendwie Identitätspolitik gegenübergestellt mit zum Beispiel Kapitalismuskritik oder so Kommunismus, was so krass ist, weil Identitätspolitik wurde ja geprägt von einem Kollektiv schwarzer Lesben, die stabile Marxistinnen waren, und wird irgendwie in einen falschen Kontext gebracht, in sowas Neoliberales von wegen, Leute, die Identitätspolitik gut finden, haben kein Problem mit Bossen, solange der Boss eine Frau of Color ist. Das finde ich natürlich nicht. Also es sollte keine Bosse geben generell. Mir ist es dann egal, wie die Identität dann ist. Also es haben sich jetzt natürlich auch Leute darüber aufgeregt, dass im Heimatministerium nur weiße Männer sind. Ich denke so, wenn da jetzt eine Alice Weidel sitzt als Lesbe, ist es jetzt auch nicht weniger rassistisch. Das Problem ist ja diese Institution an sich und nicht, wer da drin sitzt.
Wir erleben aber gerade ja eine sehr feindliche Diskussionskultur. Da würde mich dein Blick drauf interessieren. Vor allem eine feindliche Diskussionskultur im feministischen Lager. Da treffen sich dann, glaube ich, eher so die klassischen Feministinnen, vielleicht zweite Welle Feministinnen, Alice Schwarzer mit deiner Generation, den Queer-Feministinnen. Das ist, glaube ich, so eine Front. Und dann gibt es, glaube ich, auch Inner-Queer. Eine Debatte. Würdest du mit einer Alice Schwarzer diskutieren, wenn wir es schaffen, sie hier in den Podcast einzuladen? Oder sind es irgendwie eine Front, die gezogen werden muss und da bleiben muss?
Ich glaube, das Ding ist, dass dogmatische und auch toxische Diskussionskultur in allen möglichen politischen Lagern ein Problem ist. Es ist nichts, was spezifisch links oder spezifisch queer oder spezifisch feministisch ist, sondern dieses Ding von, man profiliert sich dadurch, Leute öffentlich zu kritisieren, oder man profiliert sich durch Abgrenzung. Dieses Ding kann man, glaube ich, in allen möglichen politischen Lagern beobachten. Also diese toxische Debattenkultur hat sich durch soziale Medien auch nochmal viel krasser verschärft, weil du natürlich viel mehr Möglichkeiten hast, Leute out zu callen, aber auch eine neue Öffentlichkeit hast, ne? Also dann so die Frage, mit wem redet man? Also wenn ich jetzt auf einem Podium wäre, wo auch Ali Schwarzer wäre, würde ich wahrscheinlich halt hingehen und so ihre Aussagen nicht unwidersprochen da stehen lassen. Weil wenn niemand jemanden so öffentlich kritisiert, dann denken die Leute, ah, okay, das macht Sinn, vielleicht hat sie recht. Also jetzt Leute, die zum Beispiel vielleicht noch nicht sich so krass auseinandergesetzt haben mit gewissen Themen. Aber generell, ich würde jetzt zum Beispiel nicht der Emma ein Interview geben oder mit der Emma aufs Emma-Cover gehen.
Dafür oder macht die zu viele antimuslimischen Rassismus in ihrem Feminismus.
Antimuslimischen Rassismus, Transfeindlichkeit, Hurenfeindlichkeit, also da habe ich das Gefühl, ich habe mehr gemeinsame Interessen mit so Redaktionen von so klassischen Frauenzeitschriften wie Jolie oder Glamour als mit der Emma.
Okay, das ist schon eine Aussage. Was den Queer-Feminismus angeht, da gibt es ja auch eine Debatte und da stehst du im Fokus in einer queerer Kritik. Ein Stein des Anstoßes ist immer wieder einen Artikel, den du zum Musikfestival Fusion geschrieben hast, dass du als rassistische Veranstaltung angeprangert hast. Und dein Ärger hat sich hierbei vor allem gegen die Praxis der kulturellen Aneignung, zu Englisch Cultural Appropriation, gerichtet. Das hat dich gestört, dass weiße Dreadlocks tragen, weiße Black and Brown Food servieren. Dir wird jetzt innerlinks, zum Beispiel in dem Buch Beißreflexe, ein folkloristischer Ansatz vorgeworfen, der von klar abgeschlossenen Ethnien ausgeht. Was hältst du von der Kritik und lässt sich diese Debatte vielleicht auch irgendwie versachlichen und zusammenbringen?
Mein Problem mit der Fusion war ja nicht, dass das Festival an sich, also seine Organisation, super rassistisch ist, sondern dass so struktureller Rassismus dort hingenommen wird und es einfach so eine Doppelmoral ist, weil es eigentlich ein linkes Festival ist, das sich mit Machtstrukturen kritisch auseinandersetzt und aber bei Rassismus nicht wirklich eine Sensibilität dazu sein scheint. Der Vorwurf, kulturelle Aneignung zu kritisieren, sei folkloristisch, finde ich schwierig, weil der Kulturbegriff ja auch gar nicht irgendwie so essentialistisch und ethnisch unbedingt ist, sondern Kulturen verstehe ich als was Hybrides. Und da kann zum Beispiel auch so queere Kultur zum Beispiel drin sein. Und da geht es nicht darum, die Kultur XY ist in sich abgeschlossen und alle, die aus Indien kommen, da ist es natürlich, dass sie Saris tragen oder so. Sondern das Problem ist, jemand wird als südasiatisch gelesen, trägt ein Sari, wird als rückständig bewertet, als will sich nicht integrieren und hat eher Nachteile davon. Und dann trägt es eine weiße Person und dann wird es als irgendwie innovativ oder witzig oder modisch wahrgenommen. Und da, es geht darum, wie werden Sachen unterschiedlich behandelt. Und die Kritik an kultureller Aneignung ist ja auch etwas, was von schwarzen, indigenen Leuten und Leuten of Color kommt. Und da finde ich es irgendwie perfide, wenn dann weiße Linke sagen, das ist das Gleiche, was irgendwie die NPD will, weil die NPD wünscht sich bei diesem Ethnopluralismus, dass nicht weiße Menschen nicht in weißen Ländern leben. Und bei der Kritik um kulturelle Aneignung geht es darin zu sagen, solange es um Machtverhältnisse geht, sollte man sich dessen bewusst sein. Und da ist es dann einfach ein bisschen ignorant, dann, dass manche Leute für die eine Sache sanktioniert werden oder gedisst werden, was für die anderen Leute irgendwie so ablegbar ist. Und in diesem temporären Zeitraum, wo es nicht abgelegt wird, trotzdem positiv bewertet.
Natürlich sollten wir da hinkommen, dass jemand nicht stigmatisiert oder diskriminiert wird, weil er jetzt einen Sari trägt, also und auch noch eine Person of Color ist. Aber ist damit was gewonnen, wenn jetzt weiße Menschen kein Black and Brown Food servieren?
Das Hauptproblem ist ja nicht, eine weiße Person verkauft Falafel, sondern es sind nur weiße Leute dort, die irgendwie Stände machen, von denen sie super viel Geld verdienen. Und sie machen ihr Essen so auf extra exotisch von der Vermarktung her. Zum Beispiel dieser eine Stand, wo wirklich stand, indianisches Essen, wo man so denkt, was zur Hölle soll es sein? Wird der Rassismus dadurch beendet, dass weiße Leute aufhören, Dreadlocks zu tragen? Leider ist es nicht so einfach, nein. Es geht ja auch nicht um Verbieten oder es geht ja auch nicht darum zu sagen, jemand ist ein schlechter Mensch, weil er irgendwas macht, sondern dass es einfach keine Sensibilität dafür gibt, dass es schon immer so war, dass weiße Leute sich von konkret auch nicht weißen Leuten rausgepickt haben, was ihnen gut gefällt. Zum Beispiel eine Frisur oder was zum Anziehen, aber trotzdem nicht mit diesen Lebensrealitäten sich auseinandersetzen mussten.
Engame, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank dir.
Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Zu Gast war Hengame Yagubi Farah, Journalistin und Kolumnistin aus Berlin. Sie hat zusammen mit Fatma Aydemir das Buch Eure Heimat ist unser Albtraum herausgegeben. Erschienen ist es im Ulstein Verlag. Besorgt euch das Buch beim Buchhändler eurer Wahl oder werdet Fördermitglied von Dissens, dann habt ihr die Chance, es zu gewinnen. Ihr wollt mehr von Dissens, wie ihr uns abonnieren könnt und wie ihr unsere Arbeit unterstützen könnt? Dazu gibt's alle Infos auf dissenspodcast.de. Wir freuen uns über Kommentare und Anregungen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.